Und danke für die Einladung. Ich soll mich noch kurz vorstellen. Ich bin begeistert und überzeugt von Jesus Christus. Das sage ich immer am Anfang, weil das ist für mich das Wichtigste. Ich heiße Christian Benzel. Ich bin verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Wir wohnen in der Nähe von Weißkirchen an der Traun. Also wir wohnen in Weißkirchen an der Traun. Das ist in der Nähe von Wels. Das ist in der Nähe von Linz. Das ist in der Nähe von Wien. Aber ich stamme ursprünglich aus Tirol. Ich habe 3 Berufe. Ich bin Hausmann. Meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten und ich habe meine anderen Arbeitszeiten reduzieren können, damit ich mehr im Haushalt mitarbeiten kann. Ich bin Mitarbeiter in einer Kirchengemeinde und ich bin Referent für Begründet Glauben. Das ist ein Verein, in dem ich mich mit Philosophie und Weltanschauungen und dem christlichen Glauben beschäftige. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute hier sein darf, weil dieser Verein erlaubt mir das, dass ich solche Sachen machen kann. Und das ist echt cool. Und heute geht es um die Frage, Jesus, bist du echt? Und das ist vielleicht eine tiefe Frage für manche von euch, für manche von uns. Du hast vielleicht viel von Jesus gehört, vielleicht auch gestern am Abend, bei diesem Vortragsabend oder sonst hier in der Gemeinde. Du liest von ihm im Neuen Testament, du redest mit ihm vielleicht, aber dann fragst du dich doch immer wieder mal, Jesus, bist du echt? Und vielleicht hast du auch so ein bisschen die Furcht, dass die Frage da auch zurückkommt. Und du? Bist du echt? Also mir ist es in der Vorbereitung auf diese Predigt so gegangen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich fragt auch Gott mich, Christian, bist du echt? So, du kannst dein Handy herausnehmen, das ist eine Predigt, wo man mit dem Handy ein bisschen spielen kann nebenbei und die Bibel starten bei Matthäus Kapitel 11 oder wenn du eine andere analoge Bibel dabei hast, kannst du die auch starten oder öffnen. Viel sieht man da nicht, aber in dieser Bibelstelle ist es so, dass jemand Fragen stellt und Antworten bekommt und aus dem Grund werde ich das auch machen, dass ich dir diese Gelegenheiten geben möchte, Fragen zu stellen. Und zwar da, und es wird im Laufe der Zeit noch sichtbarer werden, bin mir ganz sicher. Da steht, wie man da Fragen stellen kann. Also wenn du noch gute Augen hast, dann siehst du das menti.com und dann gibt es diesen Code da, 79896688. Das wird immer da stehen oder manchmal steht es da oder also an anderen Stellen, andere Farben. Das wird schon noch sichtbarer, glaube ich. Und dann kannst du mir anonym eine Frage schicken, die landet auf meinem Handy. Und gegen Ende der Predigt werde ich versuchen, auf diese Fragen einzugehen. Also so kann man das, könnten wir das machen, dass du Gelegenheit hast, Fragen zu schicken, anonym. Oder du kannst sie auch einfach live stellen, wenn du möchtest. Und die erste Frage lautet eben, Jesus, bist du echt? Und Jesus antwortet hier, ja. Und dafür gibt es Gründe. Vertraue Jesus, das ist der Weg zum Glück. Wir lesen da miteinander im Matthäusevangelium in Kapitel 11, die Verse 2 bis 6. Ich lese das aus dieser neuen Leben-Übersetzung. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Ich bete. Vater, wir haben gesungen, dass du Worte des Lebens hast, dass wir zu dir kommen, um aufzuleben. Und ich bitte dich, dass du das jetzt auch mit uns machst. Herr, wir haben dein Wort in unseren Händen, aber bitte nimm du unser Leben in deine Hände und sprich du zu uns jetzt. Bitte. Amen. Jesus, bist du echt? Damit fängt es an. Johannes der Täufer stellt diese Frage. Und Johannes hat ja eine sehr starke Verbindung zu Jesus. Oder er hat Jesus im Jordan getauft. Johannes hat auch eine starke Zeugenaussage über Jesus damals gemacht. Er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Kann man im Johannesevangelium nachlesen. Der Geist Gottes ist wie eine Taube auf ihn hinabgefahren, das hat Johannes gesehen. Gott, der Vater, hat Jesus seinen geliebten Sohn genannt. Johannes hat eine starke Verbindung zu Jesus und er hat ein klares Bild über ihn. Aber er ist im Gefängnis. Seit der Zeit am Jordan damals ist er im Gefängnis, weil er einen ungerechten Tyrannen mutig kritisiert hat. Und dort im Gefängnis hört er jetzt was. Er hört von den Taten des Christus, steht da. Steht eben nicht da, er hörte, was Jesus gemacht hatte, sondern er hört die Taten des Christus. Wenn der Christus kommt, wenn der Messias, der versprochene Retter kommt, dann wird er ganz bestimmte Taten machen, ganz bestimmte Dinge tun. Also ich lese euch was vor aus dem Buch Jesaja. Wir haben heute schon aus dem Buch Jesaja was gehört. Darauf haben die Leute gewartet, zum Beispiel Jesaja 29, Vers 20. Denn der Gewalttätige ist nicht mehr da und der Spötter geht zugrunde und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind. Oder ein bisschen weiter unten. So spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Haus Jakob. Jetzt wird Jakob nicht mehr beschämt werden. Also wenn der Messias kommt, dann wird das Böse besiegt. Oder Vers 35, Vers 10. Die Befreiten des Herrn werden zurückkehren, nach Zion kommen mit Jubel. Oh, da wird jemand befreit aus dem Gefängnis, wenn der Messias kommt, oder? Oder wir blättern weiter, 42, Vers 7. Blinde, also der Messias, der Knecht des Herrn, wird kommen, um blinde Augen aufzutun und Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Oder Vers 1 und Kapitel 61, Vers 1. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also wenn der Christus da ist, dann werden die Gefangenen befreit, oder? Da geht es immer um Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, dass Befreiung passiert, dass das Böse besiegt wird in diesen Versen, die wir nur jetzt überflogen haben natürlich. Also, aber die Frage ist schon, sollte nicht der Messias, der versprochene Retter, der Christus, wenn der kommt, der versprochene König Israels, sollte der nicht dem bösen König Herodes dann und überhaupt allem Bösen ein Ende setzen? Aber Johannes ist im Gefängnis. Und vielleicht kennst du das Gefühl, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Also ich kenne das Gefühl, vielleicht kennst du es auch und so geht es Johannes da auch, nur viel schlimmer. Wie kann denn das alles zusammenpassen? Johannes ist da wie im Nebel drin. Er war sich nicht mehr sicher. Und deswegen fragt er jetzt Jesus, Jesus, bist du echt? Und es ist so super, dass er diese Frage nicht in sich hineinfrisst und verbittert dabei. Johannes versucht nicht irgendwie seine Glaubenszweifel totzuschlagen, totzuschweigen, totzuglauben. Das versucht er nicht, er geht mit seinen Zweifeln zu Jesus hin. Er geht ihnen auf den Grund, er geht an die richtige Adresse. Und er hat jetzt sein Coming Out als Zweifler. Er muss jetzt fragen, bist du überhaupt der versprochene Retter? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Warum rechnest du nicht mit Herodes ab? Warum leide ich? Sollen wir auf einen anderen warten? Jesus, bist du echt? Und wie reagiert jetzt Jesus? Bei Jesus sind ehrliche Zweiflerinnen und Zweifler willkommen. Jesus sagt nicht zu den Leuten, die mit Fragen zu ihm kommen, die mit Zweifeln zu ihm kommen, sagt Jesus nicht, reiß dich zusammen, was sollen denn die anderen denken? Er sagt zu Johannes nicht, ja, was ist denn mit dir los, weißt du nicht mehr damals am Jordan? Reiß dich zusammen, was sollen die anderen denken? Das sagt Jesus eben nicht. So geht Jesus nicht mit ehrlichen Zweiflerinnen und Zweiflern um. Jesus ist barmherzig. Jesus gibt mehr als nur so eine Aufforderung, sich zusammenzureißen. Er fordert kein blindes Vertrauen, er gibt Gründe, überzeugende und einfache Gründe, warum Johannes Jesus vertrauen kann. Und jetzt lichtet sich der Nebel schon ein bisschen. Denn die Antwort ist eben von Jesus, ja, und dafür gibt es Gründe. Die Gründe, die Jesus anführt, das sind eben Dinge, die jeder hören und sehen kann, die nachprüfbar sind. Da steht eben in Vers 4, in den Versen 4 und 5, Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Jesus hat Wunder gewirkt und dass das passiert ist, ist historisch total überzeugend und gut belegt. Also zum Beispiel der jüdische Historiker Flavius Josephus, der sagt über Jesus, dass er unglaubliche Taten vollbracht hat. Und sogar seine Gegner geben das zu, bis heute kannst du da im Talmud lesen, über Jesus, er hat Zauberei betrieben. Also auch der Talmud, die Gegner von Jesus anerkennen, dass Jesus Wunder gewirkt hat. Sie sagen halt nur, ja, die Quelle ist natürlich böse gewesen. Aber da sind Wunder passiert bei Jesus, das ist gut belegt. Und diese Wunder, die da aufgelistet werden, das ist schon echt eine starke Liste, oder? Welches von diesen Wundern ist irgendwie für dich am unglaublichsten? So, bei mir war das so, dass ich in der Vorbereitung im Bett gelegen bin und versucht habe, mich an diese Liste zu erinnern. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwas habe ich ausgelassen. Ja, ich habe ausgelassen, dass Tote auferweckt werden. Es ist mir anscheinend so unglaublich vorgekommen, dass ich das nicht mehr mich erinnern konnte. Vielleicht ist das der Grund gewesen. Was ist es bei dir? Was kann dein Gott nicht tun? Was ist für den allmächtigen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, zu schwer? Nichts. Und Jesus hat das alles gemacht, getan. Und die Leute damals, die haben das gesehen und gehört. Und das sind die Gründe, die Jesus für den Johannes hat. Jesus gibt Johannes Gründe, um ihm zu vertrauen. Gründe für den Glauben. Und diese Gründe, die sind auch alle mit dem Alten Testament, mit dem ersten Teil der Bibel verbunden. Jesus spielt da eben auf so alte Bibeltexte an, aus dem Buch Jesaja. Und er arbeitet da irgendwie die Liste ab aus diesem Buch. Also ich arbeite sie auch ab. Jesaja 26, Vers 18 oder Vers 19. Deine Toten werden lebendig. Die Toten werden auferweckt. Wenn man umblättert in Vers 29, sind dieselben Texte, die ich vorhin angefangen habe zu lesen. Aber die reden eben von den Taten des Christus. Kapitel 29, Vers 18. An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus dem Dunkeln und Finsternis hervorgehen. Die Augen der Blinden werden sehen. Oder Kapitel 35, die Verse 5 und 6, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Oder Kapitel 42 nochmal, der Vers 7, blinde Augen werden aufgetan, Gefangene aus dem Kerker ausgeführt werden. Oder Vers 18, hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Oder Kapitel 53, Vers 4. Unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Johannes im Gefängnis kennt alle diese Texte, und er weiß eben, das soll alles der Messias machen, wenn er kommt. Und das ist nicht nachträglich von Christen reingefälscht worden in das Buch Jesaja. Vom Buch Jesaja haben wir ein Exemplar, das aus der Zeit stammt, bevor Jesus auf der Welt gelebt hat. Ist erhalten geblieben. Also wir wissen, dass das tatsächlich Jahrhunderte vorher so prophezeit wurde, und Jesus arbeitet diese Liste ab, er macht diese Dinge alle. Und Jesus gibt jetzt eben dem Johannes Belege dafür, dass er der Kommende ist, der versprochene Retter ist. Der, von dem der Johannes selber gesprochen hat, der, von dem das Alte Testament gesprochen hat. Und gleichzeitig beantwortet er auch indirekt diese Frage, warum er jetzt dem Bösen kein Ende macht, so. Und die Antwort ist, jetzt ist er eben da, um barmherzig zu sein, um Armen zu helfen, um Blinden zu helfen, um Lahmen zu helfen. Jetzt ist er da, um zu retten. Er hilft, er erbarmt sich über Kranke, über Leidende, Verzweifelte. Er ist eben jetzt noch nicht da, um dem Bösen ein Ende zu machen. Mit einem Fingerschnippen. Und das ist sehr gut, dass Jesus das nicht so macht. Warum ist das so gut? Da denke ich immer an ein Zitat von Alexander Solzhenitsyn, der war Nobelpreisträger für Literatur und er war als Opfer im sowjetischen Konzentrationslager, im Gulag. Und dort hat er darüber nachgedacht, diese Situation. Die einen sind die Gefängnisaufseher, die Quäler, die Folterer, und die anderen sind die Gefangenen. Aber er hat überlegt und ist zum Schluss gekommen, die Rollen könnten so leicht vertauscht sein. Ein paar Mal anders entscheiden im Leben und schon wäre ich auf der anderen Seite gewesen. Er hat erkannt, das ist jetzt das Zitat, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Man kann nicht auf dem Boden eine Linie zeichnen, ich mache das jetzt eben nicht vor mir, sondern da so. Und da sind alle guten Menschen und da sind alle bösen Menschen. Die Linie, die das Gute vom Bösen trennt, die geht durch das Herz eines jeden Menschen. Und wenn Gott so macht, dann fehlt mein halbes Herz und dann bin ich tot. Deswegen ist es gut, dass Gott das anders macht, dass er zuerst Menschen verändert von innen heraus, bevor er eines Tages mit dem Bösen ein Ende macht. Das kommt noch, das kommt aber erst später. Jetzt ist die Zeit, in der Gott barmherzig ist und in dem wir noch seiner Nachricht, seiner Botschaft Gehör schenken können. Damit eben, wenn die Zeit kommt, wo das Böse beendet wird, nicht das Ende für mich auch kommt. Ja, Jesus ist echt. Und das kann man eben hören und das kann man sehen. Und das passt mit dem Versprechen Gottes zusammen. Und das passt sogar mit dem Leiden von Johannes zusammen. Ja, Jesus ist echt. Dafür gibt es Gründe. Und das können wir heute auch noch begründet glauben. Es ist nicht so, dass die damals Glück gehabt haben und wir eben müssen blind glauben. Wir können immer noch gute Gründe dafür haben, Jesus zu vertrauen. Zum Beispiel kannst du von mir auf YouTube einen Vortrag finden, auf dem ich erkläre, welche philosophischen Gründe und historischen Gründe es gibt, an Gott zu glauben. Also Gott erklärt, warum die Welt überhaupt angefangen hat, warum sie so enorm irre genau eingestellt ist, fein eingestellt ist auf Leben, warum wir Mathematik für Physik verwenden können, warum es objektive Ethik gibt, wo unsere tiefste Sehnsucht gestillt wird, warum Jesus so spektakuläre Spuren in der Geschichte hinterlassen hat. Gott erklärt diese Fragen, ohne Gott gibt es dafür keine Erklärung. Es sind gute Gründe, ihm zu vertrauen, aber ich habe noch mehr natürlich. Also das Video ist 32 Minuten lang, das kannst du mal anschauen. Oder zum Beispiel, du fragst dich jetzt eher, ja gut, okay, philosophisch alles gut und recht, aber der liest immer aus dem Neuen Testament, aus der Bibel, da weiß man ja, dass das alles gefälscht und verändert wurde und nichts. Das sind alles nur Märchen, also vielleicht fragst du dich, kommen die Evangelien wirklich aus der Zeit von damals? Der redet immer von Augenzeugen, aber ist es wirklich so? Also stammen die aus dem ersten Jahrhundert, und da kann ich dir dieses Buch von Stefan Gustafsson echt empfehlen. Es heißt Kein Grund zur Skepsis. Hey, wisst ihr, was ich glaube, was da dieses Licht macht? Das ist die Reflexion von dem Auto da draußen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Aber der Stefan Gustafsson hat ein super Buch geschrieben über darüber, warum wir den Evangelien vertrauen können. Wie sind die überhaupt aus dem ersten Jahrhundert? Und das ist voller tollen Gründe dafür. Na, das hat mich getäuscht. Danke, dass du es versucht hast. Ist aber doch von oben irgendwo. Ist ja wurscht. Aber in den biblischen Evangelien, da werden laufend Ortsnamen und Personennamen erwähnt. In den Evangelien, sogenannten Evangelien, die später geschrieben und erfunden wurden, da gibt es fast keine Namen. Und bei Matthäus sind es 33 Namen zum Beispiel. In dem Evangelium, in dem wir heute lesen, werden 33 Personennamen erwähnt. Und das ist jetzt vielleicht, du denkst dir, spielen wir da Trivial Pursuit, was hat das mit dem Grund für Jesus zu tun? Das funktioniert folgendermaßen. Namen, Personennamen, die unterliegen einer Mode. Okay? Deswegen war in meiner Klasse niemand, der Kevin geheißen hat. Das war erst später dann. Okay? Namen haben Modeerscheinungen. Das war immer schon so, auch zur Zeit in der Antike. Und da gibt es Forschungen, die das untersuchen, die alle Namen untersuchen. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, ich schaue mal, ob das mit dem Neuen Testament zusammenpasst. Und rausgekommen ist Folgendes. Die häufigsten Namen, die im ersten Jahrhundert in Judäa und Galiläa verwendet wurden, nicht in Ägypten oder so, die häufigsten jüdischen Personennamen, damals sind auch die am häufigsten im Neuen Testament verwendet werden. Deswegen wimmelt es da so von Simons zum Beispiel. Und deswegen muss man dazu sagen, welcher Simon das ist. Weil es so viele Simone gegeben hat, muss man sagen, Simon der Pharisäer, Simon der Aussätzige und so weiter. Es passt genau rein. Und Stefan Gustafsson fragt da in dem Buch, könntest du einen historischen Roman über Schlesien im 18. Jahrhundert schreiben und alle diese Personennamen genau richtig hinkriegen? Also ich könnte es nicht. Das war damals auch unmöglich. Nein, diese Texte, die stammen aus dieser Zeit, kommen von Augenzeugen. Das finde ich echt voll cool. Er sagt, eine solche chirurgische Präzision lässt sich nicht mehrere Jahrhunderte später von einem geografisch weit entfernten Ort im Nachhinein erreichen. Und solche Hinweise findest du mehrere im Neuen Testament. Das waren jetzt nur die Personennamen. Also das ist nur ein Beispiel von vielen dafür, warum wir den Evangelien vertrauen können. Ich habe keinen blinden Glauben und das musst du auch nicht haben. Es ist sogar sehr viel besser für dich, wenn du Gründe kennst, Jesus zu vertrauen, für die Zeit, in der es dir so geht wie dem Johannes. Dann kann es sehr wichtig für dich werden, dass du irgendwelche Gründe kennst. Wir können heute noch begründet glauben, Jesus ist echt. Und was folgt jetzt daraus? Wir haben ja noch einen Vers, den wir heute miteinander anschauen. Jesus gibt Johannes und uns allen eine Ermutigung mit. Vertraue Jesus, das ist der Weg zum Glück. Vers 6, da sagt Jesus, und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Vertrau weiter diesem Jesus. Und schau, wie zentral Jesus da ist. Er ist der Christus, er ist der versprochene Retter und er sagt, dass er der Weg zum Glück ist, sagt er selber. Wie kann nur jemand das von sich selbst behaupten? Wenn jemand sowas sagt, dann ist das doch entweder ein größenwahnsinniger Spinner oder er ist ein teuflischer Betrüger. Oder es stimmt, die drei Möglichkeiten gibt es, wenn jemand selber von sich sowas behauptet. Ich bin der Weg des Glücks. Und Jesus, der war eben nicht böse und der war auch nicht verrückt. Aber was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn das bewiesen ist? Wenn es auch ganz sicher keine Arroganz ist, weil der das sagt von sich, der ist so liebevoll und demütig und opferbereit bis zum letzten Blutstropfen am Kreuz für dich. Dann stimmt es vielleicht. Der Weg zum Glück entscheidet sich daran, wie du zu Jesus Christus stehst. Der entscheidet sich daran, ob du Jesus vertraust oder ob er für dich irgendwie anstößig ist. Ob er für dich zum Stolperstein wird. das ist eben damit gemeint, Anstoß nehmen, dass du dich ärgerst über Jesus, dass du dich abwendest von ihm. So wie es zum Beispiel dann in Nazareth passiert ist. Das ist in Matthäus 13, 57, da steht da, dass man sich dort über Jesus geärgert hat und dass er dann nicht viel gemacht hat und wieder gegangen ist. Wie schrecklich ist es, wenn Jesus wieder geht? Und da ist der Typ, der sagt, ich bin der Weg zum Leben. Da ist der Typ, der Menschen Wahrheit geben kann, das Augenlicht, der ihnen dabei hilft, Gottes Wort wieder zu hören, der sie in Bewegung setzt, der ihnen ewiges Leben schenken kann, der sie rein macht und er geht wieder. Wie schrecklich ist das? Wenn Jesus geht, dann geht das Leben und das Licht und die Wahrheit und die Reinheit. Und dann bleiben wir irgendwann mal blind, lahm, krank, aussätzig und tot für immer. Also ärgere dich nicht und schau, dass Jesus nicht wieder einfach geht, schau, dass er bleibt. Ist Jesus für dich der Weg zum Glück? Oder kennst du irgendwie einen anderen Weg zum ewigen Leben, zu grenzenloser Liebe, zu absoluter Reinheit, zu unendlicher Hoffnung? Ist Jesus für dich die Erfüllung? Suchst du irgendwo anders nach der Erfüllung? Also deswegen bitte vertraue Jesus, vertraue ihm, auch wenn die Situation vielleicht anders ist, als du es erwartet hast. Johannes muss sich jetzt auch entscheiden im Gefängnis, ob er weiter vertraut oder nicht, ob er Gottes Plan vertraut und eben akzeptiert, dass Gott jetzt Johannes nicht aus dem Gefängnis raushaut. Johannes wird sterben sogar. Die Gier und Dummheit und Lüsternheit der königlichen Familie und die Feigheit und Brutalität dieser Familie, die kostet ihn wirklich seinen Kopf. Und Jesus wird das nicht verhindern. Johannes muss sich jetzt also entscheiden, ob er Jesus trotzdem vertraut. So, ich fasse jetzt zusammen und dann ist noch Zeit für Fragen, wenn ihr das wollt. Johannes fragt eben so, wie wir oft auch, Jesus, bist du echt? Er ist voller Zweifel, weil er sich die ganze Sache anders vorgestellt hätte. Und Jesus reagiert voller Barmherzigkeit. Ja, dafür gibt es Gründe. Deswegen vertraue Jesus. Das ist der Weg zum Glück. Jesus befreit Johannes nicht, er beendet nicht sofort die Tyrannei und die Ungerechtigkeit und die Unterdrückung. Jesus zerbricht Johannes aber auch nicht. Das geknickte Rohr wird der Messias nicht abbrechen, sondern Jesus macht Mut, er bekräftigt ihn, er gibt ihm Gründe zu vertrauen, gibt Hoffnung auf Gerechtigkeit. Nachprüfbare Fakten zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Also es gibt gute Gründe, ihm zu vertrauen, auch wenn die Sache nicht ganz nach den Vorstellungen von Johannes abläuft und sehr wehtut. Das ist meine Zusammenfassung und jetzt werde ich schauen, ob eine Frage zu mir gekommen ist über Mentimeter. Ich schaue da immer ganz umständlich nach, falls noch wer auf Senden drücken muss. Da ist eine Frage gekommen, voll super. Warum passieren in Österreich heute so wenige Heilungswunder, ist die Frage. Also heute ist es so, also damals zur Zeit von Jesus, da war das absolut notwendig, dass das dauernd passiert, damit die Menschen sehen, wow, jetzt ist der Messias da. Okay, das ist ganz klar. Und dass das nicht in derselben Frequenz weitergegangen ist, das beunruhigt mich jetzt nicht. Aber es ist auch nicht so, dass Gott niemals heilt. Also es ist nicht so, dass Gott immer heilt. Jesus hat ja Johannes auch nicht aus dem Gefängnis rausgeholt zum Beispiel. Und Jesus hat auch nicht alle Menschen geheilt in Israel, weil dann auch für die Apostel waren auch noch Kranke übrig, die sie auch heilen konnten und später immer noch. Also es ist nicht so, dass Gott immer alle heilt. Auch nicht, wenn du stark glaubst und richtige Theologie hast und alles. Gott hat manchmal andere Pläne. Das hat Paulus zum Beispiel erlebt. Das kannst du im 2. Korintherbrief nachlesen. Aber er heilt auch nicht nie. Also wir haben das auch schon in unserer Gemeinde erlebt, dass wir manchmal für etwas gebetet haben und dann hat Gott was getan. Aber es ist halt nicht so, dass wir Gott da irgendwie in der Hand haben und er das machen muss, wenn ich den richtigen Spruch aufsage oder mit 10 Kilo oder mit 100 Kilo fest glaube. Gott hat immer seinen eigenen Plan auch. Also das wäre mein Versuch, das zu beantworten. Und dann ist vielleicht noch was anderes da. Diese Heilungen, die sind Zeichen dafür, dass Gott da ist. Und im Neuen Testament. Und das hat nicht allen Menschen geholfen, Jesus zu vertrauen. Also manche Menschen haben ein Wunder erlebt und die waren einfach nur entsetzt und verwirrt. Manche Menschen haben angefangen, ihm zu vertrauen. Manche Menschen wollten ihn für seine Wunder umbringen. Also ein Wunder bewirkt nicht automatisch Glauben und Vertrauen. Und ich glaube, dass Gott in deinem Leben und in unserem Leben auf die Art am Wirken ist, wie er es bei uns schafft, dass unser Herz für ihn anfängt, begeistert zu brennen. Jetzt ist noch eine Frage gekommen, wie erlebst du dieses Glück, wenn du eigentlich traurig bist? Das finde ich auch super, weil in der Bibel steht ja auch nirgends, dass es dir immer gut geht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, oder? Es steht nirgendwo da, dass ich jeden Tag aufwache in der Früh und schon zwitschern die Vögel und alles ist wunderbar. Aber ich habe Hoffnung auf ein Happy End. Ich habe Hoffnung, begründete Hoffnung, dass Gott eines Tages alle Tränen abwaschen wird. Und wenn Jesus da sagt, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen, dann, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann bedeutet das, dass wir mit ihm auf einem Weg sind. Und dieser Weg, der kann manchmal bedrohlich sein und abenteuerlich und schwierig, aber das bedeutet eben, dass ich Hoffnung habe, dass es ein Happy End geben wird, für immer mit dem Herrn. Und das ist ganz unabhängig davon, wie es mir geht, was ich erlebe. Aber nur damit du das weißt, ich bin nicht immer depressiv, ich bin auch manchmal fröhlich. Und ich erlebe das auch manchmal, dass ich, also bei dir ist es vielleicht anders, aber bei mir ist es so, ich muss oft die Bibel studieren und mich mit Texten aus der Bibel auseinandersetzen und da erlebe ich manchmal echte Freude, das begeistert mich, das reißt mich mit. Und es gibt noch andere Arten, wie Gott mir seine Liebe zeigt und wo ich dann merke, wow, da ist was los bei mir. Der hat mich nicht abgeschrieben, sondern da geht noch was weiter. Also es ist zum Beispiel so gut, wenn ich was falsch gemacht habe und mich und zu der Person hingehe und die Person mir vergibt und die Beziehung ist wieder ganz geworden, heil geworden, weil Vergebung da ist und Menschen können einander wirklich vergeben. Das tut mir so gut, es ist so herrlich, eine versöhnte Beziehung zu erleben. Ein Beispiel. Also ich erlebe immer wieder Sachen mit dem Herrn. Möchte jemand von euch noch eine Frage stellen? Habe ja versprochen, dass man das auch live tun kann, wenn man möchte. Mir ist es eben wichtig, dass ihr das ist nicht nur Theorie. Fragen stellen ist wichtig. Und es sollte die Gelegenheit dazu geben. Sonst sprichst du mir einfach nach dem Gottesdienst noch an. So, zum Abschluss möchte ich noch was über Zweifel sagen. Also quer durch die Bibel zweifeln die Gläubigen, nicht nur der Johannes da an der Stelle. Und das ist ziemlich normal in der Bibel, das passiert immer wieder. Und wir sollten eben auch nicht davon ausgehen, dass bei uns nie irgendwelche Zweifel da sein werden. Und da müssen wir uns auch nichts vorspielen. Ich meine, selbst direkt vor dem Missionsbefehl am Ende von diesem Evangelium, in dem wir heute lesen, Matthäus 28, selbst direkt vor dem Missionsbefehl steht, einige aber zweifelten. Und auch diesen Zweifelnden sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin, ich bin bei euch. Weil letztlich geht es nicht darum, wie stark ich glaube, sondern letztlich geht es um seine Stärke, um seine Kraft. Und nicht um meinen unerschütterlichen Glauben. Also bitte sei barmherzig mit dir selbst, wenn du Zweifel hast. Jesus kann dich trotzdem gut leiden und auch gut brauchen. Er ist stark, nicht du. Und deswegen stell bitte deine Fragen an der richtigen Adresse. Also ich habe noch die Frage gekriegt, wie geht man am besten mit Zweifel um? Stell deine Fragen, bitte versuch die nicht wegzudrücken, sondern rede, frage, stelle Fragen, versuch es rauszufinden. Also was hindert dich jetzt gerade danach, Jesus ganz zu vertrauen und oder begeistert von Jesus zu reden? Ich denke, manchmal sind das einfach Zweifel. Das kann einfach so sein, wenn du nur so halb überzeugt bist, dann bist du auch nur halb so begeistert und halb so mutig. Und das ist natürlich nicht der Weg zum Glück, halb begeistert und halb mutig und halb überzeugt zu sein. Das ist kein schönes Gefühl. Aber hab eben keine Angst, das zuzugeben. Wenn du verwirrt bist oder verzweifelt oder unsicher bist, geh bitte zuerst zu Gott und rede mit ihm. Gott haltet es aus, wenn wir ihm das sagen, was in uns drinnen ist. Er weiß das eh. Und dann gibt es vielleicht Leute, die dir helfen. Ich meine, Johannes hat auch seine Boten zu Jesus geschickt und die sind wieder zurückgekommen und haben ihm gesagt, was Jesus gesagt hat. Wer bringt denn dir Gottes Worte? Wem vertraust du? Wer ist barmherzig? Im Judasbrief, das ist ein ganz kurzer Brief im Neuen Testament, da steht in Vers 22, erbarmt euch derer, die zweifeln. Wer sind die Menschen um dich herum, die so ein Erbarmen haben? Und auch in dieser Gemeinde gibt es solche Leute. Und da gehört eben eine Atmosphäre auch dazu, die Fragen zulässt. Bin mir sicher, auch in der Gemeinde gibt es eine barmherzige Willkommenskultur für Zweifel. Gibt es Leute, zu denen du gehen kannst, die nicht zu dir sagen, reiß dich zusammen. Da kennt man verschiedene Gründe für Zweifel. Und da gibt es auch Hoffnung und das Bemühen, Antworten zu finden, Gründe zu finden, für Jesus weiterhin zu vertrauen. Also hab keine Angst davor. Fragen sind okay. Jesus ist wahr, er ist barmherzig, er ist auch überzeugend, er ist auch entscheidend, er ist der Weg zum Glück. Bitte vertrau ihm. Ich bete mit uns. Wir nehmen uns kurz eine Zeit der Stille, wo jeder leise reflektieren kann oder mit dem Herrn reden kann, ohne laute Worte zu sagen, und ich werde dann mit einem Gebet abschließen am Ende.